11 Uhr, die Nachrichten. Deutsche Unternehmen haben von den Vereinigten Arabischen Emiraten Aufträge in Höhe von insgesamt 750 Millionen Euro erhalten. Die Verträge wurden am Rande des Besuchs von Bundeskanzler Schröder in dem Golfstaat unterzeichnet. Unter anderem wird der Rüstungskonzern Rheinmetall 32 Fuchs-Spürpanzer in die Emirate liefern. Der Siemens-Konzern erweitert ein Kraftwerk und das Bauunternehmen Hochtief erhielt den Auftrag für den Ausbau einer Industriezone. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind die letzte Station der einwöchigen Kanzlerreise durch die Golfregion. Der brandenburgische Ministerpräsident Platzek hat an die Unternehmen appelliert, auch ältere Menschen einzustellen. Der Geburtenknick werde sich in Kürze auf den Arbeitsmarkt auswirken, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Die Wirtschaft sei daher gut beraten, sich schon heute den Sachverstand und die Leistungsbereitschaft der Älteren zu sichern. Platzek forderte zudem Maßnahmen gegen die wachsende Schwarzarbeit. So könnten etwa bestimmte handwerkliche Dienstleistungen mit einem niedrigeren Mehrwertsteuersatz belegt werden. Die Bundesregierung hat Mutmaßungen zurückgewiesen, im Zusammenhang mit der Visa-Affäre könnten Akten vernichtet worden sein. Derartige Vorwürfe seien falsch, sagte ein Sprecher in Berlin. Er reagierte damit auf Äußerungen des CSU-Politikers Uhl. Der Vorsitzende des Visa-Untersuchungsausschusses hat in einem Interview mit der Passauer Neuen Presse erklärt, die im Kanzleramt angeforderten Unterlagen seien teilweise unvollständig. Es fehlten beispielsweise Berichte des Bundesnachrichtendienstes. Ihm sei dazu gesagt worden, das Material sei möglicherweise vernichtet worden, weil es nicht für archivierungswürdig gehalten worden sei. Die nach ihrer Freilassung im Irak verletzte italienische Journalistin Skrena ist auf dem Weg in ihre Heimat. Nach Berichten von Korrespondenten wurde die 56-Jährige heute früh aus Bagdad ausgeflogen. Gegen Mittag soll sie in Rom eintreffen. Frau Skrena war gestern nach einem Monat Geiselhaft im Irak freigelassen worden. Auf dem Weg zum Flughafen in Bagdad wurde ihr Auto jedoch an einem Kontrollpunkt von US-Soldaten beschossen. Dabei wurde ein italienischer Geheimdienstbeamter getötet. Frau Skrena, die Verletzungen erlitten hatte, wurde noch in der Nacht in einem US-Militärkrankenhaus in Bagdad operiert. Der amerikanische Präsident Bush sagte dem italienischen Regierungschef Berlusconi eine vollständige Aufklärung des Vorfalls zu. Nach Darstellung der US-Armee war der Konvoi mit hoher Geschwindigkeit auf eine Straßensperre zugerast, Signale zum Anhalten habe der Fahrer ignoriert. Vor der norwegischen Küste haben Rettungskräfte die 28 Besatzungsmitglieder eines brennenden Öltankers in Sicherheit gebracht. Der Kapitän des Schiffes hatte wenige Stunden zuvor noch erklärt, das Feuer sei unter Kontrolle. Die 170 Meter lange Fjord Champion war ohne Ladung unterwegs, hatte aber für den eigenen Gebrauch rund 800 Tonnen Treibstoff an Bord. Einsatzkräfte bemühen sich, ein Auslaufen des Öls zu verhindern. Der Brand war aus bisher ungeklärter Ursache im Maschinenraum ausgebrochen. Abschließend das Wetter. Im Westen und Süden stark bewölkt und etwas Schneefall, im Osten und Nordosten zeitweise sonnig und meist trocken. Höchsttemperaturen zwischen minus 4 und plus 3 Grad. In der kommenden Nacht zeitweise Schneefall bei Werten zwischen minus 4 und minus 9, örtlich bis minus 12 Grad. Die Aussichten: morgen zunächst meist stark bewölkt und es fällt etwas Schnee, Höchsttemperaturen zwischen minus 6 und plus 2 Grad. Am Montag wenig geänderte Wetterverhältnisse. Und der Seewetterdienst Hamburg teilt mit: deutsche Nord- und Ostseeküste, Südost bis Ost 5 bis 6, Böen 7. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 12 Uhr.
Deutschlandfunk, 11:04 Uhr. Die Verkehrslage mit Staus ab 5 Kilometern Länge. A3 Frankfurt Richtung Würzburg zwischen Seligenstädter Dreieck und Aschaffenburg Ost 8 Kilometer Stau. A8 Salzburg Richtung München zwischen Bad Aibling und Kreuz München Süd 35 Kilometer stockender Verkehr. Die A8 München Richtung Stuttgart ist zwischen Burgau und Günzburg nach einem Unfall gesperrt. A9 Nürnberg Richtung München zwischen Pfaffenhofen und Raststätte Fürholzen 12 Kilometer stockender Verkehr. Die A28 Leer Richtung Oldenburg ist zwischen Neuenkruge und Oldenburg-Wechleu nach einem Unfall gesperrt. A93 Rosenheim Richtung Kiefersfelden und ebenfalls in der Gegenrichtung zwischen Dreieck Inntal und Grenzübergang Kiefersfelden 25 Kilometer stockender Verkehr und A99 Kreuz München Süd Richtung Kreuz München Nord zwischen Kreuz München Ost und München Nord 12 Kilometer Stau.
Deutschlandfunk, Gesichter Europas.
Ein türkischer Geschäftsmann in Amsterdam über die gesellschaftliche Polarisierung nach dem Mord an Theo van Gogh.
Heeft een moslim dat gedaan, want we hebben natuurlijk daarvoor nog de Pim Fortuyn-situatie meegemaakt.
Schon nach dem Attentat auf Pim Fortuyn hielten wir alle die Luft an und beteten, dass der Mörder kein Moslem sein möge. Dann wurde van Gogh ermordet und dieses Mal war der Mörder ein Moslem. Innerhalb weniger Minuten hatte dieser Idiot alles kaputt gemacht. Wir konnten wieder bei Null anfangen.
Helemaal weer Null, alles krediet wat je op.
Und eine Niederländerin aus Den Haag über das Ende von Multikulti und die verschärften Ausländergesetze in ihrem Land.
Alles was er durchgeschoten und das haben sie heel lang laten lopen.
Natürlich musste etwas geschehen. So konnte es nicht weitergehen. Aber mussten wir deshalb gleich über das Ziel hinausschießen und von einem Extrem ins andere fallen?
Balance slaat een beetje door naar de andere kant.
Gesichter Europas, das Ende der Toleranzgesellschaft. Die Niederlande im Umbruch. Eine Sendung von Kerstin Schweighöfer. Am Mikrofon begrüßt sie Thilo Kössler. Dieser Mord hat die Niederlande in eine tiefe Krise gestürzt. Und doch erinnert nichts mehr an dieses Verbrechen vom 2. November 2004 in der Linnaeusstraat von Amsterdam, das den Gesetzen eines archaischen Racherituals folgte. Mit Todesschüssen, aufgeschlitzter Kehle und einem islamistischen Brandbrief. Das Opfer? Theo van Gogh, Künstler, Regisseur, Provokateur. Seine verletzenden, oft schockierenden Verbalattacken richteten sich gegen Politiker und Kirchenleute gleichermaßen und immer öfter gegen Muslime. Gemeinsam mit der aus Somalia stammenden niederländischen Abgeordneten Ayaan Hirsi Ali hatte er in einem Film die Unterdrückung der Frauen in der islamischen Welt angeprangert und damit eine erregte Debatte ausgelöst. Der Täter? Mohammed B., 26 Jahre alt. In Amsterdam geboren und zur Schule gegangen. Mitarbeiter einer Stadtteilzeitung. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001, die auch in den Niederlanden zu heftigen Anfeindungen von Muslimen führten, entwickelte Mohammed B. immer radikalere Ideen. Der Mord an dem rechtspopulistischen Politiker Pim Fortuyn mag ihm als Vorbild gedient haben. Fortuyn war mit derben Sprüchen gegen Multikulturalismus und Toleranz zu Felde gezogen und im Mai 2002 von einem Niederländer ermordet worden. Die Stimmung ist umgeschlagen. Von Multikulti will niemand mehr etwas wissen. Nicht in den bürgerlichen Stadtvierteln der Einheimischen und nicht in den sogenannten schwarzen Vierteln, wo die Zuwanderer längst in der Mehrheit sind.
Postjesweg heißt die lange, breite Durchgangsstraße, die von der Amsterdamer Innenstadt nach Westen führt. Kurz vor dem Autobahnring, dort, wo die trostlosen grauen Neubauviertel aus den 60er Jahren beginnen, liegt ein kleines Café. Coffee and Brötjes heißt es, Kaffee und Brötchen. Am Dresen sitzen zwei, drei Rentner. Einer von ihnen ist Kees. Er trägt ein kariertes Baumwollhemd und eine verschlissene Korthose. Kees ist 59 Jahre alt und Frührentner. Er flirtet mit den beiden Bedienungen. Die eine brünett, die andere schwarz.
Ja, ein hele echte, ja. Und ein geiharder.
Kees bezeichnet sich als waschechten Amsterdamer. Und darauf sei er stolz. Hier in Amsterdam-West sei es früher so gemütlich gewesen wie in einem Dorf. Aber jetzt sei das Viertel nicht wiederzuerkennen, sagt er. In Verruf gekommen, geradezu berüchtigt. Kriminalität und Arbeitslosigkeit sind fast doppelt so hoch wie im übrigen Amsterdam. Jeder zweite hier ist Zuwanderer und die meisten von ihnen sind Muslime. 1998 kam es zu schweren Unruhen. Schon damals lieferten sich Polizei und junge Marokkaner regelrechte Straßenschlachten. Man hätte vorgewarnt sein können, meint Kees und nimmt einen Schluck Kaffee.
Es sind allemal witte Borden, weißt du, die kennen die Straßenmentalität nicht.
Die Beamten in Den Haag in ihren schicken Anzügen hätten immer noch keine Ahnung, was sich auf der Straße abspiele. Schlapp seien sie, super schlapp.
Super schlapp. Super schlapp. Wird allein mehr erger, ist nicht mehr ob zu lösen.
Das sei nicht mehr hinzubiegen, meint er. Das könne man nicht mehr reparieren. Man brauche sich doch nur umzusehen, vor die Tür zu gehen. Einmal nach links und dann immer geradeaus. Weiter westlich am Postjesweg. Wohnblock reiht sich an Wohnblock. Triste, graue Mietskasernen mit schmucklosen Fenstern. Auf den Balkonen hängt Wäsche. An den Fassaden sind Satellitenschüsseln festgeschraubt. Hier wohnen fast nur Immigranten, kaum noch Einheimische. Die Frauen tragen Kopftuch und lange schwarze Gewänder und schwere Einkaufstaschen vom umliegenden Supermarkt. Viele von ihnen sprechen kaum Niederlands. Am August Alebe-Platz steht eine Gruppe marokkanischer Männer vor der El-Uma-Moschee. Das kleine Minarett in islamischem Grün geht buchstäblich unter zwischen den hohen grauen Wohnblöcken. Hier hat Mohammed B. als Kind seine ersten Koranverse gelernt. Hier besuchte er die Grundschule. Doch niemand will sich an ihn erinnern. Wir haben ihn noch nie gesehen, sagt einer der Männer. Hier kommen bis zu 600 Männer zum Gebet. Wie solle man denen ansehen, ob sie gut oder schlecht sind? Die Männer haben die Arme vor dem Bauch verschränkt. Sie sind misstrauisch und wollen nicht viel reden. Nur so viel. Man dürfe nicht alle Marokkaner und Muslime unter Generalverdacht stellen. Überall gäbe es gute und schlechte Menschen. Aber die Kluft zwischen ihnen und den anderen sei noch größer geworden. Das sei schon seit Pim Fortuyn und den New Yorker Terroranschlägen so, sagt einer von ihnen. Seitdem könne man es hier niemandem mehr recht machen. Noch nie haben sie etwas Positives über uns gesagt. Was, so fragt er, wäre wohl passiert, wenn der Mörder von Theo van Gogh wieder ein Niederländer gewesen wäre?
Der Attentäter war ein Zuwanderer der zweiten Generation. Ein Moslem, ein Islamist. Nach seiner Gewalttat schlugen die Wogen hoch in den Niederlanden. Es brannten Moscheen, es brannten Kirchen. Und der Schock ist noch immer nicht überwunden. Der Graben ist tief, der mitten durch die Gesellschaft geht und Einheimische von Zuwanderern trennt. Plötzlich nehmen beide Seiten wahr, wie fremd sie sich geblieben sind und wie groß das Misstrauen wirklich ist. Die Niederlande haben 16 Millionen Einwohner. 1,5 Millionen gehören zu ethnischen Minderheiten. 900.000 sind Muslime. Die multikulturelle Gesellschaft, über Jahrzehnte als Bereicherung des sozialen Miteinanders gepriesen, hat sich als Illusion erwiesen. Schon Anfang der 90er Jahre wurden Warnungen über die Umtriebe in den Moscheen laut, über die religiös verbrämte politische Hetze in den Moscheen und Koranschulen, über die sozialen Krisensymptome in den Vorstädten der Migranten, die so lange verdrängt wurden. Jugendliche ohne Perspektive, wachsende Arbeitslosigkeit, Drogenkonsum und zunehmende Gewaltbereitschaft. Im allgemeinen Bewusstsein gilt die Integration der Zuwanderer als gescheitert. Und zwar auf beiden Seiten.
Die Gänge sind lang in dem alten Klostergebäude. Die Wände hoch, es ist kalt und fast dunkel. Üzeyir Kabaktebe hat es eilig. In weiten Schritten hastet er die Treppe hinauf in den ersten Stock. Bis zum Beginn des Fastengebets hat er noch 1000 Dinge zu regeln. Kabaktebe ist Geschäftsmann und gebürtiger Türke. Er trägt einen dunklen Anzug mit dezenter Krawatte und einen eleganten Mantel mit Seidenschal. Seit mehr als 20 Jahren setzt sich der 39-Jährige als Koordinator für die türkische Gemeinschaft der Muslime in den Niederlanden ein. Er trifft sich regelmäßig mit Vertretern der Amsterdamer Stadtteilverwaltung und der marokkanischen Gemeinschaft der Muslime. Die sei weitaus weniger gut organisiert als die türkische, sagt Kabaktepe und spricht von Rückständigkeit. Er hingegen versuche schon seit langem, Brücken zu bauen und Vorurteile aus dem Weg zu räumen. Und jetzt das. Immer wieder in den letzten Jahren hätten die Türken ausbügeln müssen, was marokkanische Muslime anrichteten. Mit dem Tod von Van Gogh, so klagt Kabaktepe, können wir wieder bei Null anfangen.
Schon beim Attentat auf Pim Fortuyn haben wir alle die Luft angehalten und gebetet, bitte lass den Mörder kein Moslem sein. Dann wurde Van Gogh ermordet und wieder hielten wir den Atem an. Doch dieses Mal war der Täter ein Moslem. Und innerhalb weniger Minuten hat dieser Idiot alles kaputt gemacht, was wir seit den New Yorker Terroranschlägen und Pim Fortuyn mühsam zu reparieren versucht hatten.
Und dann ist alles weg.
Kapaktebe beobachtet schon seit Jahren eine zunehmende Radikalisierung muslimischer Jugendlicher. Das macht ihm Sorgen. Insbesondere junge, gut ausgebildete und integrierte Muslime der dritten Generation seien gefährdet.
Die Araber sind schlecht, der Islam ist schlecht, alles in Islam ist hart.
Viele von ihnen haben keine Lust mehr, sich anhören zu müssen, wie schlecht der Islam sei und mit ihm alle Araber. Sie merken, dass sie keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben und von dieser Gesellschaft nicht akzeptiert werden.
Ich kriege überall die Schreie, dann kriege ich den Radikalismus.
Kapaktebe streicht sich nachdenklich über den Oberlippenbart und legt die Fingerspitzen aneinander. Dann hebt er wieder an, beginnt zu gestikulieren, spricht eindringlich von der zunehmenden Entfremdung, von den täglichen kleinen Demütigungen und Verletzungen, von einem latenten Minderwertigkeitsgefühl und dem Wunsch vieler junger Muslime, sich zusammenzuschließen und gegen diese Zurückweisung aufzubegehren. Der Glaube als Ausdruck der Identität, als Quelle neuen Selbstbewusstseins. Bei der wachsenden Radikalisierung spiele nicht nur das Internet eine wichtige Rolle, sondern auch die sogenannten Hassprediger. Doch die niederländische Regierung habe es im Namen der Meinungsfreiheit versäumt, rechtzeitig einzugreifen. Es habe sie lange Zeit einfach nicht interessiert, was sich in den Moscheen abspielte. Es war Desinteresse, keine Toleranz, so Kapaktepe. Ein unverzeihlicher Fehler, da gerade Moscheen bei der Integration eine wichtige Rolle zukomme.
Want hier moet het beginnen. En als je het hier kan aanpakken, dan is het begin en de eindfase toch hier.
In der letzten Zeit hat ihn oft der Mut verlassen, aber er versucht optimistisch zu bleiben.
En ik moet u zeggen, die wond zal niet makkelijk helen.
Diese Wunde wird so schnell nicht heilen. Und ich kann nur hoffen, dass es ruhig bleibt. Wenn es etwas gibt, das mir schlaflose Nächte bereitet, dann die Vorstellung, dass es zu einem weiteren Zwischenfall kommt. Das ist das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können.
Und das ist, was ich nicht hoffe.
Als ik rap en dat is dat ding, waardoor ik ben als zaterdag in 1921. Overgave is voor de zwakkeling. En ook al is het jaren geleden, de geschiedenis herhaalt zich eens een paar keer gebleken. Veel van jullie gasten hier zo waren tevreden, tot je de rims zag feesten met Marokkanen en Ede. Maar je was weer te volbaren geweest, we vierden feest omdat ik toen pas was jaren geweest. Het is nu tijd dat ik wat aandacht besteed aan actuele problemen en mathematisch bespreek over wat er onder Marokkaan hier leeft. Onterecht worden we gehaat en gevreesd. Vooral speelt erop in en met name TV. Maar dat jij eraan meedeed, dat verbaast me nog steeds. Ik ben aardig op dreef en als ik eenmaal begin houden, moet die man me stoppen, want ik kan me niet meer inhouden. Dit klinkt misschien eenvoudig, maar ze kijken me aan alsof ik vloog in de Twin Towers. Ik kwam hier als gastarbeiders, onderdaan loop het goede huis verspreiden. Ik weet nog hoe ze me noemden, vroeger ik was wat kleiner. Kut Marokkaan, dat is wat ze zeiden.
Ze willen ons hard maken, als ze over ons praten. We zijn niks gedaan en alsnog willen ze ons harden. Ze willen ons hard maken.
Dat we weer verder kunnen. DJ Mass zal laten trap verder drummen. Grondleggers van de business sterren kunnen. Wie zegt de Marokkanen niet werken kunnen? Vooroordelen, ik hoor ze velen. Wilde wat we zeggen door met woorden te spelen. Reems, de rust of poëet die behoorlijk kan spreken. Als Mohammed de profeet, dit behoor je te weten. Je hoorde me zeker, ben door aan het breken. Niet dat ik nu verwacht dat je weet wie ik ben. Shit, ik ben een mens, God weet wie ik ben. En ik ben net zo Marokkaans als dat ik Nederlands ben. Ook al eet ik bloemkool, je weet we doen zo. Stel je wat gast, maar het is eigenlijk schoen zo. Doen die dingen tot ik wat koen zie. Horen van de zwaarder en liever dan moe niet. Maar jullie allemaal de negatieve zinnen eruit. Vang als je keer op wat diepere dingen stuit. Want dan blijft het beeld weer stereotypen niet juist. Dus zie het liefst dat ik verhuis. En dat is tragisch. Ook al spreek ik geen Arabisch. Het ritme doet het werk voor me. Shit is magisch. En je hoort het werk goed. Schijn als de ster die je bent op dit culturele erfgoed.
Ze willen ons hard maken. Als ze over ons praten. We hebben niks gedaan. En alsnog willen ze ons harden. Ze willen ons hard maken. Als ze over ons praten.
Mein Name ist Esmail. Esmail Mahmoud Ghaznavie Ghorasani. Ich wohne in der Nieuwe Gracht Nummer 21. Auf dem Land. Auf dem jungen Boden, den die Niederländer dem Meer abgewonnen haben.
So stellt der iranische Schriftsteller Kader Abdollah seinen Ich-Erzähler in dem Roman Die geheime Schrift vor. Esmail erzählt die Geschichte seiner Familie in einem iranischen Bergdorf, unweit der Grenze zur ehemaligen Sowjetunion. Und er erzählt die Geschichte seines taubstummen Vaters, dem er zum Alter Ego geworden war. Esmail studiert in Teheran, schließt sich erst der Opposition gegen den Schah an, dann gegen die Mullahs, vor denen er schließlich fliehen muss, in die Niederlande. Dort versucht er, die rätselhafte Keilschrift zu entziffern, die sein Vater als Analphabet einst in sein Notizbuch kritzelte. Und diese Arbeit wird zur Auseinandersetzung mit der eigenen und mit der fremden Kultur.
Ich sitze an meinem Schreibtisch im Dachgeschoss und sehe aus dem Fenster. Alles ist hier neu. Die Erde riecht noch nach Fisch. Die Bäume sind jung. Die Vogelnester sind aus frischen Zweigen. Es gibt keine alten Wörter, keine alten Liebesgeschichten und nicht den Hass alter Zwistigkeiten. In den Aufzeichnungen meines Vaters jedoch ist alles alt. Die Berge, der Brunnen, die Höhle, die Keilschrift, sogar die Bahnlinie. Und deshalb traue ich mich nicht, die Feder anzusetzen. Ich schaue zum Deich und sehe das Meer. Das Meer ist alt. Es ist nicht das ganze Meer, sondern ein kleines Stück, das die Holländer hinter den Deich gesperrt haben. Wie auch ich eingesperrt bin. Ein Stück alter persischer Kultur, das hinter dem Deich bleiben muss. Dieses kleine Stück Meer kann mir helfen. Ich schreibe meine Geschichte in der Sprache der Niederländer. Ich tue es, weil es das Gesetz der Flucht ist.
Ehrenmorde, Zwangsehen und verkappter Menschenhandel im Namen der Familienzusammenführung. Wann immer die Rechte und die Würde der Frauen im Islam eingefordert werden, ist mittlerweile von Versäumnissen auf beiden Seiten die Rede. Dort der festgefügte archaische Verhaltens- und Ehrenkodex in den Familien, hier in den Gastländern ein immer noch großes Desinteresse gegenüber den Frauen in Not. Vor diesem Hintergrund verschärften die Niederlande im November 2004 den Familiennachzug. Frauen müssen jetzt mindestens 21 Jahre alt sein, wenn sie nach ihrer Eheschließung ihrem Mann ins Ausland hinterherreisen. Auf diese Weise sollen Zwangsehen von blutjungen Mädchen verhindert werden. Mehr noch, um den Familiennachzug einzudämmen, wurden Mindesteinkommen festgelegt und Prüfungen eingeführt, die schon in den Herkunftsländern abgenommen werden. Einbürgerungskurse sind längst obligatorisch. Die Altersgrenze für Braut und Bräutigam war für Maha aus Marokko und Steven aus Den Haag zwar kein Problem, aber es gab genügend andere Hindernisse zu überwinden, bevor Maha endlich vor der Tür stand.
Ein Neubauviertel, 15 Kilometer vom Stadtzentrum von Den Haag entfernt. Eine typische Mittelklasse-Siedlung. Vor den Reihenhäusern liegen Vorgärtchen mit Carport. Dahinter dümpeln Boote im Wasser, denn die Gärten grenzen direkt an einen Kanal. Hier wohnen Ina und Dolf Kammermanns mit ihrem jüngsten Sohn, dem 24 Jahre alten Steven. In der kleinen Küche herrscht ein gemütliches Chaos. Die Spülmaschine muss noch ausgeräumt werden. Auf dem Tisch stehen prall gefüllte Einkaufstaschen. Ina bereitet das Abendessen vor. Es gibt Käsefondue und ein marokkanisches Fleischgericht, erklärt die 56-jährige Dozentin. Eine große, kräftige Frau mit blondem Pagenkopf und leuchtend hellblauen Augen. Sie müsse Rücksicht nehmen auf Maha. Das ist ihre zukünftige Schwiegertochter. Maha kommt aus Marokko und habe noch nie Käsefondue gegessen. Vielleicht schmeckt ihr das ja gar nicht. Maha ist 24 Jahre alt und stammt aus einer marokkanischen Kleinstadt an der algerischen Grenze. Seit Weihnachten lebt sie bei den Kammermanns. Eine attraktive junge Frau mit schwarzen Locken und aufgewecktem Blick. Sie trägt Jeans und Schlabberpulli. Vor 2,5 Jahren hatte sie sich in Steven verliebt. Ein Jahr lang schickten sich die beiden Liebesbriefe per Post und SMS. Dann beschloss die Familie, Maha nach Holland zu holen. Es sei unglaublich schwierig gewesen, erzählt Maha. Zweimal wurde ihr Antrag auf ein Visum abgelehnt. Auf der niederländischen Botschaft habe sie sich die Frage gefallen lassen müssen, warum sie sich ausgerechnet einen holländischen Jungen ausgesucht habe und keinen belgischen oder französischen.
Er musste auch erzählen, wie er Steven hat ontmoet. Ihr müsst Fotos laden.
Und sie habe Beweismaterial vorlegen müssen. Briefe und Fotos von Steven zum Beispiel. Oder ihren Verlobungsring. Zum größten Problem aber sollte die Einkommensgrenze werden. Wer seinen Partner aus dem Ausland holen will, muss mindestens 1.135 Euro netto verdienen. Steven jedoch brachte es als einfacher Arbeiter in einem Transportunternehmen auf gerade einmal 1.050 Euro. Seine Mutter schaute deshalb höchstpersönlich bei seinem Chef vorbei, um ihn zu einer Gehaltserhöhung zu überreden.
1.135 netto. Und es wird nun 1.350 Euro netto.
Jetzt soll das erforderliche Mindesteinkommen noch höher angesetzt werden, bei 1.350 Euro.
Es ist alles viel zu streng geworden und zu teuer. Wir mussten bereits 500 Euro bezahlen für eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung. Der normale Einbürgerungskurs wird uns mindestens 6.000 Euro kosten. Bald kommen nur noch reiche, gut ausgebildete Immigranten zu uns. Aber genau das ist wahrscheinlich das Ziel unserer Regierung.
Bijna voor een normale middelbaar niveau is het onmogelijk.
Maar het is ja, het is natuurlijk al een ingewikkeld spanningsveld. Het is op microniveau.
Inas Mann Dolf ist hinzugekommen und er verteidigt die neue Politik. Es gehe einfach nicht anders in dem Land mit der größten Bevölkerungsdichte Europas, erklärt der Manager einer großen Versicherungsgesellschaft. Wer aufwischen will, muss erst einmal den Wasserhahn zudrehen, pflegte Pim Fortuyn ganz derb zu sagen. So weit will Dolf zwar nicht gehen, aber man müsse zumindest dafür sorgen, dass der Wasserhahn nur noch tropfe.
Je kan wel dweilen met een beetje druppelende kraan, maar niet met een open kraan.
Ja, er moest iets gebeuren.
Natürlich musste etwas geschehen, so konnte es nicht weitergehen. Aber müssen wir deshalb gleich übers Ziel hinausschießen und von einem Extrem ins andere fallen?
Was jetzt geschieht, sei das umgekehrte Spiegelbild zu den 60er Jahren, sagt Ina. Das Land habe sich damals ebenso radikal verändert, nur in die entgegengesetzte Richtung. Die streng kalvinistische und brüde Gesellschaft der Nachkriegsjahre habe sich damals von allen Zwängen befreit. In den Niederlanden war erlaubt, was anderswo verboten war. Hier konnte man kiffen und abtreiben. Hier fühlten sich auch Schwule und Lesben so richtig frei. Mut können wurde zum Credo der Hippie-Generation. Muss drin sein.
Es war ein enormer Befreiungsschlag. Auch ich experimentierte nach einer furchtbar prüden und strengen Erziehung auf einmal mit Hasch und mit der freien Liebe. Denn Treue war in meiner ersten Ehe eine Sünde. Wir führten eine sogenannte offene Ehe. Auch das musste drin sein.
Und die Liberalität machte auch bei der Zuwanderungs- und Asylpolitik nicht Halt. Man habe jeden unkontrolliert reingelassen und wer drin war, wurde in Watte gepackt, durfte kostenlos Fahrradschwimmen oder Kochkurse machen. Predoren lautete das Zauberwort, das lange Zeit das Selbstbild der Niederländer prägte. Zu Deutsch etwa dulden, tolerieren. Weiche Drogen wurden ebenso gedocht wie Radler, die grundsätzlich ohne Licht fuhren. Bald wurden auch in Behörden und Ministerien regelmäßig sämtliche Augen zugedrückt. Die Niederländer hätten alles schleifen lassen und seien viel zu lange im Geist der 60er Jahre hängen geblieben. So habe Pim Fortuyn zu einem Katalysator werden können für diesen schockartigen Kurswechsel. Er sorgte für einen Rechtsruck, der zwar später kam als in den Nachbarländern, aber umso heftiger. Das ganze Land habe damals geradezu gelächzt nach Veränderung.
Jetzt ist das Gefühl der 60er Jahre völlig verschwunden. Auch ich bin brav und bürgerlich geworden, aber immer noch offen genug, um eine Immigrantin ins Haus zu holen.
Maha hat inzwischen das Radfahren gelernt und paukt Nederlands. Ihren Beschluss, nach Holland zu kommen, hat sie noch keine Sekunde bereut. Auch nicht, als sie noch in Marokko von der Ermordung von Rochs hörte.
Einen Moment lang dachte ich, oh je, jetzt wird das mit dem Visum erst recht nicht klappen. Natürlich redete damals auch bei uns jeder über das Attentat.
Mehrmals bekam sie von ihren Landsleuten zu hören, dass dies der schlechteste Zeitpunkt sei, um ausgerechnet nach Holland zu emigrieren. Aber davon will sie nichts wissen.
Die Gesetze werden so streng, ich glaube nicht, dass mir das später noch gelungen wäre.
Die selbstkritische Debatte über die angeblich rundherum gescheiterte Integration muslimischer Zuwanderer lässt die positiven Beispiele außer Acht, die es auch gibt, besonders in den Niederlanden. Jeder 10. Parlamentsabgeordnete kommt aus einer Migrantenfamilie. Viele Fernsehmoderatoren, Kabarettisten, Popstars oder Schriftsteller wie Kader Abdollah aus dem Iran, der heute in den Niederlanden lebt. In seinem Roman »Die geheime Schrift« schildert er einen Besuch bei einem gehbehinderten niederländischen Freund in dessen Haus inmitten der Dünen.
Mit großer Mühe stiegen wir die Treppe hinauf. Er war sichtlich froh. Ich kann es kaum glauben. Wann war ich zum letzten Mal hier oben? Ich weiß es nicht mehr. Es ist Jahre her, seit ich die Dünen von hier aus gesehen habe. Hast du Kinder? Fragte ich. Ich erzählte ihm von meinem Vater, sagte, dass ich mich als Kind eines Taubstummen immer gezwungen gefühlt hatte, in seiner Nähe zu bleiben, immer dort zu sein, wo er war, um ihm zu helfen. Kurz, dass ich mich im Gleichtakt mit ihm bewegte. Meine Tochter hat mir auch immer geholfen. Sie war immer, wirklich immer für mich da. Und jetzt schaut sie auch fast jeden Abend kurz bei mir herein. Er stützte sich an die Wand, zeigte auf die Dünen und sagte, »Schau, 21 Dünen weiter, hinter der 22. liegt das Meer. Doch ich habe es schon Jahre nicht mehr gesehen. Früher ging ich jeden Abend durch die Dünen an den Strand. Doch seitdem ich krank geworden bin, fehlt mir der Mut und die Kraft. Es ist ein Traum geworden, noch einmal zu Fuß ans Meer zu gehen.«
Früher galten die Niederlande als Ritzland, als wegweisend für Toleranz und Weltoffenheit. Davon ist nicht mehr viel geblieben. Die konservative Regierung unter Jan-Peter Balkenende hat nicht nur eines der strengsten Einwanderungsgesetze in Europa verabschiedet, sie praktiziert mittlerweile auch die rigideste Ausweisungspolitik. Die Niederlande folgen also nicht dem Beispiel von Belgien, Großbritannien, Frankreich, Italien oder von Spanien, die sich allesamt dazu entschlossen, den illegalen Einwanderern nachträglich eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. Die Niederlande haben sich für den harten Kurs entschieden und er richtet sich in erster Linie gegen die 26.000 Asylbewerber, die bislang geduldet wurden und zum Teil schon seit vielen Jahren in den Niederlanden leben. Sie sollen bis Ende 2007 ausgewiesen werden. Doch die Kritik wächst. Die Kirchen machen mobil, Bürgermeister verweigern die Zusammenarbeit mit den Behörden. Klassenlehrer stellen sich vor ihre Schützlinge. Und so hat auch Claudie aus dem Kongo in Leiden Helfer gefunden.
Ein Parkplatz zwischen lieblosen Apartmentkomplexen am südlichen Stadtrand der alten Rembrandtstadt Leiden. Marco Schramm, ein 35-jähriger Angestellter mit blondem Haar und Nickelbrille, hat sein Auto abgestellt und steuert auf den Eingang mit der Nummer 14 zu. Er hatte den 11-jährigen Claudie bei sich und bringt ihn zurück zu seiner Mutter. Claudie geht in dieselbe Schule wie die Kinder von Marco Schramm. Er ist ein fröhlicher, sportlicher Junge und schwarz wie die Nacht. Denn Claudies Familie kommt aus dem Kongo.
Na, da sind wir. Bell mal ran.
Claudies Schule liegt im 15 Kilometer entfernten Vorraut. Und damit er nicht jeden Tag hin und her fahren muss, schläft er 2 Nächte pro Woche bei den Schramms in Vorraut. Bis vor kurzem noch hat auch Claudie mit seinen beiden kleinen Brüdern, seiner Mutter und seinem Stiefvater in Vorraut gelebt. Doch kurz vor Weihnachten wurde der Asylantrag von Claudies Mutter abgelehnt. Und die Gemeinde Vorhaut setzte daraufhin die gesamte Familie auf die Straße. In Leiden fand sie eine vorläufige Bleibe in einem Zwei-Zimmer-Apartment. Seitdem kümmert sich Marco Schramm um Claudie und sorgt dafür, dass er weiterhin in Vorraut zur Schule gehen kann. Claudie und seine Familie gehören zu jenen 26.000 Asylbewerbern, die keine Aussicht mehr auf eine Aufenthaltsgenehmigung haben und seit Januar 2004 ausgewiesen werden, obwohl viele von ihnen seit Jahren in den Niederlanden leben. Viele haben hier Kinder bekommen. Auch Claudie wurde in Holland geboren. Er kann sich nicht vorstellen, im Kongo zu leben. Alles hier würde er vermissen. Die Freunde, die Schule, den Fußballclub. Denn Claudie will am liebsten Profifußballer werden. So wie Stürmer Ruud van Nistelrooy, sein großes Vorbild. Claudies Mutter Nicole ist eine freundliche, mollige junge Frau. Sie trägt ein weites Sweatshirt und Jeans. 16 Jahre war sie alt und hochschwanger, als sie vor 12 Jahren aus dem Kongo flüchtete. Claudies Vater war zuvor im Bürgerkrieg ermordet worden. Über diese Zeit kann die heute 28-Jährige immer noch nicht reden.
Nein, ich kann nicht warten. Es wird schon mutig.
Sie habe Angst, in den Kongo zurückzukehren. Claudies kleiner Bruder Brady versucht, die Mutter zu trösten.
Ja, ich bin über.
Ja, ich bin nicht krank.
Sie kennen niemanden mehr im Kongo, bricht es schließlich auf Französisch aus ihr heraus.
Parce que là-bas, je connais plus personne.
Ich habe dort kein Haus und keine Familie mehr. Ich war 16, als ich wegging. Ich bin dort eine Fremde. Wo soll ich denn hin? Ich werde mit meinen Kindern auf der Straße landen.
Vor 5 Jahren lernte Nicole ihren jetzigen Partner kennen, den 32-jährigen John, ebenfalls ein Flüchtling aus dem Kongo. Mit ihm hat sie 2 weitere Söhne, den 3-jährigen Brady und den 2-jährigen Rabi. Zum Heiraten fehlten John und Nicole bislang die nötigen Papiere. Johns Asylanfrage wird in einem Extraverfahren behandelt. Er hat noch keinen endgültigen Bescheid bekommen. Dadurch droht die Familie nun auseinandergerissen zu werden. Unbegreiflich findet Helfer Marco Schramm. Er schämt sich für sein Land. Zusammen mit anderen Eltern von Claudies Schule versucht er, die Abschiebung zu verhindern.
11 Jahre lang eine dubbele Botschaft ist verteld. Von, je mag hier bleiben, aber misschien auch nicht.
11 Jahre lang wurden diese Menschen hingehalten. Vielleicht dürft ihr bleiben, vielleicht auch nicht. Jetzt haben wir eine neue Regierung, die den Kurs radikal geändert hat. So weit wäre selbst Pim Fortuyn nicht gegangen. Der hatte auf eine Generalamnestie plädiert für alle Menschen, die noch unter das alte System fallen. Und darin hatte er recht. Man kann Leute wie Nicole doch nicht verantwortlich machen für die Fehler des Systems. Man muss ihnen ermöglichen, hier zu bleiben.
Stattdessen stand im November eines Morgens um 6 plötzlich die mobile Einheit der Polizei vor der Tür. Ohne Vorwarnung, ohne jede Ankündigung. Ihr Asylantrag sei abgewiesen worden, bekam Nicole zu hören. Sie müsse das Land mit ihren Kindern umgehend verlassen. Widerspruch ausgeschlossen.
Ich schlief noch, als ich die Klingel hörte. Wer in aller Welt, fragte ich mich, konnte das sein? Ich hatte dann 1,5 Stunden Zeit, alles zusammenzupacken. Dann wurden wir mit Blaulicht im Gefängniswagen in das Abschiebezentrum vom Rotterdamer Flughafen gebracht. Dort musste Nicole 2 Wochen mit den Kindern bleiben. Es sei wie in einem Gefängnis gewesen. Der 3-jährige Brady habe in dieser Zeit 5 Kilo verloren. Die Eltern der Vorrauter Schule setzten sich daraufhin mit Nicoles Anwalt in Verbindung, der eine Freilassung erwirkte. Das war nur dem Umstand zu verdanken, dass noch einige Papiere für die Abschiebung fehlten, erzählt Marco Schramm. Und Kinder dürften höchstens ein paar Tage in solchen Abschiebezentren verbringen.
Der Staat muss ihnen jetzt 700 Euro Schadenersatz zahlen. Doch das Geld haben sie immer noch nicht bekommen. Auch das ist eine Schande.
Denn sie haben das Geld bitter nötig. Seit der Ablehnung des Asylantrages sind Nicole und die 3 Kinder ohne alle Rechte. Die Familie lebt von der Sozialhilfe von John, dessen Antrag noch läuft. Er bekommt 39 Euro die Woche.
39 Euro per Week.
Kirchliche Organisationen unterstützen die Familie mit Kleidern und Lebensmitteln und besorgen in Notfällen auch kostenlos einen Arzt. Nicole geht jeden Sonntag in die Kirche. Sie ist Mitglied des Kirchenchors geworden. Das Singen macht ihr Freude. Trotz des jahrelangen Wartens hat sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Sie träumt von einem größeren Haus, von Arbeit, um ihre Kinder ernähren zu können, und von Papieren, die es ihr ermöglichen, zu bleiben. Es sei frustrierend, 11 Jahre zu warten und nichts tun zu dürfen. Mit 16 sei sie gekommen, als einfache Näherin. Jetzt ist sie 28. Nichts habe sie dazugelernt, obwohl sie so gerne eine Ausbildung gemacht hätte. Zum Glück habe sie die Kirche und Freunde wie die Schramms. Alleine würde sie das nicht schaffen. Es gibt unzählige Dinge zu regeln. Claudies Busfahrkarte zum Beispiel. Beim Abschiednehmen verspricht ihr Marco Schramm, auch das möglichst schnell zu erledigen. Da Claudie als abgewiesener Asylbewerber kein Recht auf eine kostenlose Schülerfahrkarte hat, wollen die Eltern der Schule zusammenlegen.
Ich muss los. Ich rufe dich heute Abend noch an.
Gegen Abend, als der Wind tiefe Wellen in das Heu legte, stützte sich Louis mit dem linken Arm auf meine rechte Schulter. So begann unsere Wanderung ans Meer. Ich möchte dir etwas erzählen, Louis.
Was?
Ich bin dabei, ein Buch, einen Roman auf Niederländisch zu schreiben. Auf Niederländisch? Und wovon handelt er? Von meinem Vater. Mein Vater hat sein ganzes Leben lang Tagebuch geführt. Manchmal einen Satz, manchmal einen Absatz, manchmal eine ganze Seite. Aber es ist ein seltsames Buch. Wieso seltsam? Weil ich es nicht lesen kann. Wieso kannst du es nicht lesen? Weil er es in einer unlesbaren Sprache geschrieben hat, in einer Art Keilschrift. Ich lese, das heißt, ich schaue, ich versuche jedes Mal ein Stückchen davon zu übersetzen. Nein, übersetzen ist nicht das richtige Wort. Ich versuche, seine Aufzeichnungen lesbar zu machen. Und das tue ich auf Niederländisch. Lesbar machen, was du selbst nicht einmal lesen kannst? So erreichten wir die 3. Düne. Nach und nach ließ sich Louis mehr auf seine eigenen Beine zählen als auf meine Schulter. Ich wollte, dass er den Weg unter seinen Füßen spürte. Plötzlich wurde mir klar, dass ich das, was ich mit meinem Vater getan hatte, jetzt mit Louis tat.
Wo
Moderne Integrationskonzepte setzen auf das Prinzip fördern und fordern. Sie haben sich verabschiedet von dem Credo, dass aus dem kulturellen Nebeneinander schon irgendwann ein multikulturelles Miteinander wird. Stattdessen propagieren sie gleichberechtigten Zugang zu Arbeit, Bildung, Wohnen. Sie fordern Angebote hier und die Bereitschaft dort, sie auch anzunehmen. Das ist keine Illusion, sondern Realität. Viele Zuwanderer in der zweiten Generation haben längst Fuß gefasst, sind vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber geworden, mischen in der Politik mit und sind Teil des öffentlichen Lebens. Auch und besonders in den Niederlanden. Doch das Klima ist rauer geworden und das zeigt Wirkung. Ein türkischer Unternehmer hat resigniert. Er will das Land verlassen.
Draußen tobt der Verkehr auf dem Westblak im Zentrum von Rotterdam. Drinnen schluckt der stahlblaue Teppichboden fast jedes Geräusch. Die Büroräume sind sparsam möbliert, in dezentem Beige gehalten. Der Chef trägt Anzug und Krawatte.
Guten Tag, Herren, Damen.
Er heißt Hayrettin Özcinar und begrüßt an diesem Morgen gut gelaunt und schwungvoll seine Mitarbeiter. Der drahtige 39-Jährige mit dem Schnauzbart hat Informatik an der TU Delft studiert und sich vor 4 Jahren mit einem Automatisierungsunternehmen selbstständig gemacht.
Ja, es hat voll Verwartung sind wir gestartet, 2001.
Er ist zufrieden, trotz Rezession verlaufe alles ausgezeichnet.
Und wir haben uns können retten.
Sein Vater, ein einfacher Schweißer, kam 1971 als Gastarbeiter nach Rotterdam, erzählt Hayrettin. Ein Jahr später holte er die Familie nach. Hayrettin war damals 7 Jahre alt. Er lernte tadellos Niederlands sprechen und wurde ein ordentlicher Steuerzahler.
Herren, Damen, sollen wir so gehen vergaderen?
Die Niederlande bräuchten Immigranten wie ihn, bekommt Hayrettin immer wieder zu hören. Nach dem Attentat auf Van Gogh seien Leute wie er bitter nötig, um die wachsende Kluft zwischen Immigranten und Alteingesessenen zu überbrücken. Doch davon will Hayrettin nichts wissen. Im Gegenteil. Er hat beschlossen, mit Frau und Kindern in die Türkei zurückzukehren.
Ich fühle mich nicht mehr auf meinem Geschmack in Nederland.
Ich fühle mich einfach nicht mehr wohl in den Niederlanden. Außerdem habe ich es satt, immer dieselben Fragen zu hören. Wieso tragen viele muslimische Frauen ein Kopftuch, aber deine Frau nicht? Wieso bist du modern eingestellt und die anderen nicht?
In Türkei habe ich das Problem nicht.
Auf dem Aktenschrank steht ein Luftfoto von seinem Rotterdamer Reihenhaus. In spätestens 2 Jahren gäbe es ein solches Foto auch von seinem neuen Zuhause in der Türkei.
Ich gebe mir selbst 2 Jahre und dann denke ich, dass wir in Türkei auch eine Wohnung haben.
In den Niederlanden würde er immer ein Ausländer bleiben, obwohl er sich selbst als Niederländer fühlt.
Ich sage altijd, ich fühle mich Nederlander, aber der Nederlander sagt von, jij blijft een buitenlander.
Sobald er am Telefon seinen Namen nennt, tritt am anderen Ende ein erstauntes Schweigen ein, muss er seine Herkunft erklären. Sie sprechen aber gut Niederlands, heißt es dann, worauf er kontert, sie aber auch, und es am anderen Ende erneut still wird.
Auf dem Moment, dass sie sagen, oh, was praat jij gut Nederlands, sage ich meistens auch zurück von, oh, jij praat auch best wel gut Nederlands.
Als er vor 2-3 Jahren zu einem Kundengespräch bei einem großen Konzern eintraf, musste er sich von einem Aufsichtsratsmitglied die Bemerkung gefallen lassen, ich kenne nur Türken, die sauber machen.
Ich kenne allein mal Türken, die schoonmaken. Das kommt hart an.
Da musste ich ganz schön schlucken, kann ich Ihnen sagen. Ein Mitglied des Aufsichtsrates, ein Ökonom, einer, der studiert hat. Je höher du kommst, desto größer werden die Vorurteile.
Je höher du kommst, hoe minder profijt je kan halen.
Eines der bekanntesten Restaurants der Niederlande hat Hayrettin noch nie von innen gesehen, trotz Anzug und Krawatte. Dabei seien die Niederländer als alte, weltoffene Handelsnation normalerweise zu allem bereit, wenn es ums Geldverdienen oder Sparen gehe.
Es sind hele große Zakenleute.
Inzwischen fahren sie doch auch in ganzen Horden in die Türkei, weil es sich dort billig Urlaub machen lässt.
Omdat het goedkoop is.
Erst integrieren und dann remigrieren sei ein Trend, erklärt Hayrettin. Allein im letzten Jahr seien fast 1200 türkische Familien zurückgekehrt in die Türkei.
Vorig jaar zijn er 1195 gezinnen weggegaan, Turkse gezinnen.
Ich höre es von allen Seiten. Vor 5 Jahren noch kaufte sich jeder aus der zweiten Generation ein Haus. Alle wollten bleiben. Und jetzt?
En 5 jaar later moet u kijken wat er gebeurd is nu. Eigentlich ist es best wel gefährlich, was da gebeurt.
Wirtschaftlich würden die Niederländer das über kurz oder lang zu spüren bekommen. Aber sein Entschluss steht fest.
Ich denke, dass es schlechter wird.
Erstens werde sich das Immigrantenproblem weiter zuspitzen. Zweitens wolle er sich moralisch nicht unter Druck setzen lassen.
Wenn Sie uns nötig haben, müssen Sie sich auch dementsprechend benehmen. Sie können nicht sagen, alle Ausländer raus, bis auf dich, du kannst bleiben, dich brauchen wir noch. So geht's ja nun auch wieder nicht.
Über seinem Schreibtisch hängen Gemälde mit dem Rotterdamer Hafen und verschneite türkische Winterlandschaften einträchtig nebeneinander. Symbole seines lebenslangen Versuches, beide Kulturen in sein Leben zu holen und hier wie dort heimisch zu werden. Damit ist Hayrettin gescheitert. Es falle ihm schwer, dies nach 33 Jahren konstatieren zu müssen. Aber es sei nun einmal die bittere Realität. Er habe in Holland zwar ein Haus gefunden, aber kein Zuhause.
Huis wel, maar geen thuis.
Im Roman von Kader Abdollah sind Esmail und Luis auf dem beschwerlichen Weg über die Dünen zum Meer. Der eine ist Iraner, der andere Niederländer. Esmail stützt Luis, denn er ist gehbehindert. Luis möchte noch einmal das Meer sehen. Esmail hilft ihm dabei. Eine literarische Metapher für eine Annäherung zwischen den Kulturen.
Plötzlich rief er: Das Meer! Siehst du es? In der Dunkelheit konnte ich es nicht erkennen. Es war immer noch Louis' Meer, nicht meines. Ich hielt ihn fest und ließ ihn in Stille schauen. Ich bemerkte, dass er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Noch 4 Dünen, sagte Louis, jetzt muss es gelingen. Die See kannte ich nicht, dafür aber die Wüste. Der feuchte Sand gehörte Louis, der durstige Sand mir. Das Meer, die Dünen, das Heu und der Regen gehörten ihm, aber die Nacht war mein. Wenn ich mein Buch fertig habe, rief ich Louis zu, stehe ich nicht mehr im Dienst meines Vaters, dann bin ich mein eigener Herr. In dem Augenblick hörte ich eine Frau aus dem Dunkel der Dünen rufen, »Pa, Papa, ich bin hier«, rief Louis aufgeregt. Auf der letzten Düne erschien im Mondlicht plötzlich die Silhouette einer jungen Frau mit einem Hut. »Wie kommst du hierher, Papa?« Der Regen fiel auf den Hut. Ich hörte, dass sie weinte. Louis zeigte auf mich. Der Wind wehte stark.
Es musste viel passieren, bis sich die Niederländer so abrupt von ihrer langjährigen Minderheitenpolitik abwandten. Im öffentlichen Bewusstsein waren die Schattenseiten allzu lange ausgeblendet worden. Die Radikalisierung vieler junger Muslime, die Gewaltbereitschaft im Zeichen des politischen Islam, die Ghettoisierung ganzer Stadtteile, die Rückzugstendenzen der muslimischen Gemeinschaft, die im Übrigen immer weiter wächst. In Städten wie Amsterdam, Utrecht oder Den Haag werden die Einheimischen in 10 Jahren in der Minderheit sein. Rotterdam hat schon jetzt einen Ausländeranteil von fast 50% und kehrte als erste Stadt der Niederlande zur Praatkultur zurück, zur Kultur des gemeinsamen Gesprächs.
Die Garderobieren im Rotterdamer Welthandelszentrum haben alle Hände voll zu tun. Lange Schlangen auch vor den Theken, wo Kaffee und Tee gereicht werden. Schon eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung sind die Stuhlreihen im Foyer bis auf den letzten Platz besetzt. Viele Zuhörer müssen sich mit Stehplätzen zufrieden geben.
Dames en heren, alsjeblieft, zoekt u een stoel. Dan kunnen wij zo dadelijk met het programma gaan beginnen.
Egal ob Zuwanderer oder Einheimische, Muslime, Christen oder Atheisten, Hochschulprofessoren oder einfache Hafenarbeiter. Hunderte von Rotterdamern wollen an diesem Abend über Integration und den Islam debattieren. Erwartungsvoll sitzt der 78-jährige Rentner Chris Knoll mit seiner Frau in einer der vorderen Reihen.
Wir würden erg graag precies wat hier staat.
Er wolle einfach mehr über den Islam erfahren, betont der charmante weißhaarige Mann. Es sei so wichtig, dass ein Dialog zustande kommt. In Rotterdam würden 80.000 Muslime leben, erklärt seine Frau Luz. Da müsse man einfach in Kontakt kommen und lernen, miteinander umzugehen. Die Knolls sind es müde, immer wieder hören zu müssen, wie schlecht die marokkanischen Jugendlichen seien. Als gäbe es keine einheimischen Problemkinder. Natürlich sei die Radikalisierung der muslimischen Jugend ein Problem. Aber, so der ältere Herr, viele seiner Mitbürger sollten einmal in den Spiegel gucken. Man dürfe nicht vergessen, dass auch die niederländische Gesellschaft immer radikaler werde.
Uw eigen burgemeester, dames en heren, Ivo Opstelten.
Der Bürgermeister ist eingetroffen. Er heißt Ivo Opstelten und hält das Grußwort.
Beste Rotterdammers.
In Rotterdam reden wir nicht übereinander, sondern miteinander. Wir wagen es, den Dialog anzugehen. Und darauf bin ich stolz.
Von einem Miteinander allerdings kann vorerst keine Rede sein. Viele Bürger haben das Bedürfnis, ihrem Unmut freien Lauf zu lassen. Einige werden sogar so aggressiv, dass der Moderator eingreifen muss.
Ich finde in Nederland 5 Jahre lang recent altijd Islam wordt beledigd.
Als ein muslimischer Mann sich beschwert, dass der Islam in den Niederlanden in den letzten 5 Jahren dauernd beleidigt werde, zieht er sich den Zorn einer Einheimischen zu.
Dat is helemaal dom gepraat van u.
Pardon, we gaan niet lelijk doen tegen elkaar. Dat hadden we afgesproken, hè?
Meneer. Dieser Kerl sei kaum zu verstehen. So schlecht spreche er Nederlands, schimpft die Frau. Der wolle doch nur provozieren und gebe Unsinn von sich. Vor allem die Alteingesessenen sparen nicht mit Vorwürfen. Wer in den Niederlanden leben wolle, müsse die Sprache lernen und arbeiten. Wenn ihr nicht dazugehören wollt, warum kommt ihr dann? Fragt eine junge Frau.
Warum komm ich dann nach Nederland?
Das Beste sei es ohnehin, die Grenzen für ein paar Jahre dicht zu machen, so ein junger Mann.
Der Kran dichtdrehen, gewoon ein paar decennia overheen laten gaan.
Aber auch muslimische Mitbürger halten mit ihrer Wut nicht hinter den Berg. Der Film Submission von Theo van Gogh sei kein einfacher Film gewesen, sondern eine Beleidigung.
Es ist eine Beleidigung. Eine Beleidigung. Eine Beleidigung.
Viele ältere Bürger unter den Einheimischen nutzen die Gelegenheit, um ihr Unbehagen zu äußern. Sie habe zwar nicht wirklich Angst, klagt eine alte Dame, aber manchmal fühle sie sich als Fremde in der eigenen Stadt.
Want soms voel ik me geen Rotterdammer meer. Neemt u me niet kwalijk, want er zijn er absoluut te veel.
Und wer sich nicht anpassen wolle, der müsse in sein eigenes Land zurückkehren.
Ons land, dan moeten ze teruggaan naar hun eigen land, waar ze wel kunnen doen.
Doch auch wenn die Atmosphäre zuweilen grimmig wird. Das gehöre einfach dazu, sagen viele. Dadurch kläre sich der Himmel wieder auf, wie nach einem Gewitter, meinen auch die beiden marokkanischen Studentinnen Farida und Fatia. Sie beweisen, dass Kopftuch und Lippenstift zueinander passen und strafen das Klischeebild der unterdrückten und misshandelten muslimischen Frau Lügen.
Solange ihr nicht weiß, was ein anderer denkt.
Solange du nicht weißt, was der andere denkt, kannst du dich auf Vorurteilen ausruhen und dich beschweren, dass dich niemand versteht. Deshalb sind solche Abende sehr wichtig. Wir müssen sagen, was wir denken und uns auch anhören, was andere denken.
Das ist belangrijk.
Es wird Zeit, dass die Niederländer erkennen, dass es auch gut ausgebildete muslimische Frauen gibt, die sich integriert haben. So wie wir zum Beispiel. Wir sind beide noch nicht verheiratet. Und man stelle sich vor, wenn wir es wollten, dürften wir unseren Partner selbst auswählen.
Die Freiheit für eigene Partnerkeuze.
Und das waren Gesichter Europas an diesem Samstag. Das Ende der Toleranzgesellschaft, die Niederlande im Umbruch. Sie hörten eine Sendung von Kerstin Schweighöfer. Die Literaturzitate entnahmen wir dem Roman Die geheime Schrift von Kader Abdollah, erschienen im Verlag Klett-Cotta Stuttgart. Sprecher war Hans-Gerd Kilbinger. Die Musik suchte Erhard Gehlaus. Am Mikrofon verabschiedet sich die Lukasler. Im Namen von Redaktion und Technik wünsche ich Ihnen ein angenehmes Wochenende.
Deutschlandfunk.